So, ihr Lieben, ich freue mich. Wir haben wieder Mittwochabend Gottesdienst und ich begrüße alle ganz herzlich hier in Steffenberg im Bürgerhaus und jeden im Ermutigungskanal. Wir haben heute den 27.03.24 und heute habe ich ein Thema, das betrifft jeden. Und zwar, gib niemals auf. Es gibt in jedem von uns Situationen, wo wir sagen, also an dem Punkt kann ich nicht mehr und wie soll das weitergehen? Und ich bekomme so viele Rückmeldungen von Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus, die sagen, ich habe noch nie so geistliche Angriffe gehabt. Ich merke das richtig, wie Satan wütet. Und deshalb ist das so ein wichtiges Thema. Und ihr wisst ja, bevor ich starte, bete ich, weil Jesus Christus soll reden. Herr Jesus, und ich danke dir von Herzen, dass wir dich haben. Ich danke dir, dass du alles in deinen Händen hältst. Und ich bitte dich, dass diese Predigt heute ganz viele Herzen erreicht, dass Ermutigung geschieht, dass sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht frei. Vater, du kennst jeden jetzt, der diese Predigt hört, jede Frau, jeden Mann und du weißt, was jeder braucht. Und ich danke dir, dass du individuell die Botschaft auch austeilst. Und ja, so gebe ich dir jetzt die Zeit und nimm mich einfach als brauchbares Werkzeug, sodass einfach die Worte, die über meine Lippen gehen, von dir sind. Und ja, vielleicht auch wirklich Menschen dich ganz neu kennenlernen durch das, was jetzt hier an Botschaft weitergegeben wird. Und so stelle ich uns hier unter den Schutz deines Blutes und das bete ich in Jesu kostbaren Namen. Amen. Ihr Lieben, wenn wir uns die Bibel ansehen, da gibt es so viele tolle Gottesmänner, die auch alle ihre Probleme hatten. Und wisst ihr, ich finde das so toll, dass hier nichts verschwiegen wird, sondern dass hier aufgezeigt wird, was da alles an Problemen war. Da geht es los hier mit einem Noah und Abraham und Jakob, der Betrüger und Chaot. Was hat er alles gebracht? Und dann gibt es einen Elia und den schauen wir uns heute an. Elia und gib niemals auf, das passt. Und wisst ihr, ich habe mir so diese ganzen biblischen Begebenheiten von dem Elia ja schon angesehen, ja. Über viele, viele Jahre begleitet der Elia auch mein Leben, wenn ich und schaue mir das in der Bibel an. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich schaue mir noch mal richtig die Psyche von diesem Elia an. Und da habe ich ganz neue Erkenntnisse, eine ganz neue Sichtweise von diesem Elia bekommen. Und ich bete, dass diese neue Sichtweise auch zu dir kommt und du sagst, boah, das ist auch wirklich Hilfestellung für mein Leben. Und da beginne ich in 1. Könige 18, lese ich die Verse 17 und 18. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Und hier geht schon los mit meiner neuen Sicht. Und zwar, Ahab ist der König von Israel. Und der spricht jetzt den Elia an und sagt: Ach, bist du auch da? Also, du bringst Israel ins Unglück. Und Elia sagt, Moment, du König Ahab, du König von Israel, du bringst hier Leid über alle, weil du Gott den Herrn verlassen hast. Und jetzt, ja, dienst du Baal. Der hat ihm richtig dem Baal ein Haus gebaut. Und da war dieser Götzenkult, das war alles ganz schlimm. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, was von der Psyche abgeht bei diesem Elia. Wir erkennen bei diesen zwei Versen, ja, dieser Elia hat sich gegen den König von Israel gestellt und sagt, du bist dran schuld, nicht ich, ich diene Gott. Dieser König sagt, du, ja, bringst Unglück über das ganze Volk Israel. Das heißt, er hat das ganze Volk gegen sich. Weißt du, was das für eine Belastung ist? Du hast alle gegen dich. Und jetzt geht es weiter, 19 bis 22. Jetzt kommt, müssen wir uns vorstellen, ich möchte, dass ihr jetzt und lebt mit Elia. Und erkennt, was hier abgeht. Dieser Elia, der hat Wut. Hier, in dieser Situation, hat er Wut. Warum? Eine Seite vorher, in 1. Könige 18, Vers 4 steht, denn es geschah, als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete. Isebel ist die Frau von diesem König Ahab. Und die hat die ganzen Propheten Gottes ausgerottet. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Elia jetzt vor diesem König steht und weiß, ich bin so alleine und ich habe Wut. Diese Isebel, ey, die hat alle umgebracht. Elia kannte viele von denen, die jetzt tot sind. Und jetzt steht er da. Und weil er jetzt so eine Wut hat, ja, kommt er her und sagt, wohlan, ab Vers 19, so sende nun hin, sagt er hier zu dem König Ahab, und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isebel essen. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia vor das ganze Volk, hört ihr das? Er alleine, er trat vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Von denen kam nichts. Wieder wurde er alleine gelassen. Es wurde jetzt richtig deutlich, wie alleine er ist. Alle starren ihn an. Niemand kommt her und sagt, jawohl, und ich glaube auch, dass es diesen Gott gibt. Nein. Alle schweigen. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt das nochmal zum Ausdruck, wie allein Elia sich fühlt und dass da Wut ist. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, die Propheten Baals aber sind 450 Mann. Er sagt vor allen, okay, diese Isebel hat alle umgebracht und ich bin alleine übrig geblieben. Ihr Lieben, und an dieser Stelle müssen wir wissen, ja, da ist Frust, da ist nicht irgendwie so eine Souveränität von Elia, so wie ich es eigentlich immer irgendwie gelesen habe, dass ich sage, ach, der Elia, der kommt jetzt an und sagt, jetzt passt mal auf, ja, wer der wirkliche Gott ist. Sondern da war Druck, der war einsam und er stellt sich vor die ganzen Baalspropheten und vor den König und vor das ganze Volk Israel und sagt, ich bin alleine übrig geblieben. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer der wirkliche Gott ist. Und dann machen sie Folgendes. Da werden zwei Altäre gebaut, auf einen für Elia und einen für diese Baalspropheten. Und dann sagt Elia, so, jetzt schichten wir hier Holz auf. Und das haben sie getan. Dann haben sie zwei Jungstiere geholt, die haben sie dann zerteilt, haben den auf das Holz gegeben und dann kommt Elia an und sagt, so, und jetzt betet ihr, fangt ihr an, ihr Baalsjungs, und dann bete ich. Und dann wollen wir mal sehen, wann das Feuer vom Himmel kommt und der Gott, der das Feuer vom Himmel bringt, ja, und der Altar brennt, das ist der wahre Gott. Und dann geht's los. Diese Baalsjungs, heißt es denn hier, die haben morgens angefangen und das geht dann bis Mittag, haben die zu Baal geschrien und dann haben sie irgendwann, ja, haben sie sich geritzt, ja, mittags und haben alles versucht und getan und der Baal meldet sich nicht, es kommt kein Feuer. Und Elia, und wisst ihr, ich glaube das wirklich, dass das auch aus einem Frust heraus war, weil er weiß ja noch nicht mal richtig, wird Gott jetzt handeln, wird er nicht handeln, ja, es ist ja immer so, lese ich nicht, dass Gott gesagt hat, mach das, ja, also ist totales Vertrauen, aber auch so, weißt du, ich spüre das so, wenn ich und habe mich da reinversetzt, dass er sagt, so, und jetzt holt noch Wasser, ja, und kippt das alles auf das Holz und weiß ich was, dass es absolut nicht möglich ist, ja, dass hier irgendetwas brennt, weil alles bitschepatsche nass ist. Und dann betet er. 1. Könige 18, ab 37, erhöre mich, o Herr. Erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Unglaublich, oder? Was er da erlebt hat. Ihr Lieben, jetzt müssen wir uns was bewusst machen. Dieser Elia, wenn ihr jetzt und schaut euch an, was in Kapitel 17 ist, ja, da hat er erlebt, ja. Also er betet und es regnet 3,5 Jahre nicht, ja, und Gott erhört ihn da. Der geht zu einer Witwe und sagt, ja, gib mir was zu essen und dein Mehl und dein Öl, das wird nicht alle, ja, das füllt Gott immer wieder nach und es passiert. Und er erlebt die ganzen Wunder und jetzt hier in dieser tiefen Not kommt er und sagt, Herr, ja, lass es erkennen. Und es passiert. Aber wichtig ist zu sehen, Wunder werden niemals dazu führen, dass du so richtig glücklich mit Jesus bist, dass du nicht aufgibst, weil du hast ja die Wunder erlebt. Wunder ist so eine momentane Geschichte, ihr Lieben. Das Vertrauen auf Jesus Christus und dass er auch ohne Wunder und dass du irgendetwas spürst, bei dir ist. Und jetzt hier, wo du sitzt, in deiner Lebenssituation, ist Jesus Christus da, weil er treu ist und sagt, und wenn du mein Kind bist, lasse ich dich niemals alleine. Amen. Und ich werde immer wieder zu dir kommen und ich werde dich festhalten und niemals lasse ich dich alleine. Das ist doch das Tolle an der Botschaft. Die Bibel ist 1:1 Gottes Wort. Ihr Lieben, und wir müssen jetzt gucken, wie geht Gott jetzt hier so damit um, ja? Und wie geht der Elia damit um? Jetzt ist dieses Riesenwunder passiert. Und ich sage nochmal, Elia hat Wut. Und sagt, so, jetzt habt ihr das gesehen hier. Und jetzt hört 1. Könige 18, Vers 39 und 40, als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Alle haben erkannt, boah, es ist nicht der Baal, da kommt nichts von den Baal. Der Herr ist Gott und alle bekennen es. Und was geht jetzt in diesem Elia ab? In diesem Moment. Die ganze Wut entlädt sich, dass er alleine übrig geblieben ist von diesen Gottespropheten. Und dann heißt es in Vers 40, nachdem das Volk erkannt hat, Elias Gott ist Gott, Elia aber sprach zu ihnen, fang die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und jetzt hör, und schlachtete sie dort. Jetzt müssen wir etwas erkennen. Gott handelt. Und da ist aber menschlich gesehen in ihm so eine Wut, was ihm alles angetan wurde und dass die Isabel da alle umgebracht hat. Da ist so eine Wut, dass er erkennt, boah, jetzt hat das Volk Israel erkannt, wer Gott ist und geht auf das Volk zu und sagt, kommt her, ja, und lasst uns diese Baals Propheten töten. Und er findet da auch welche und die werden geschlachtet. Steht das in der Bibel? Das kannst du jetzt hoch und runter lesen. Ich sage dir, du findest nicht einen Satz, wo steht, Elia, bring diese Baalsjungs um. Steht hier nicht. Das ist seine Entscheidung. Das ist seine Wut. Es ist sein Wille, nicht Gottes Wille. Wenn du Gott wärst, was würdest du über so einen Elia jetzt denken? Du würdest sagen, Elia, hast du es nicht verstanden? Ich bin da. Ich habe gerade ein Riesenwunder getan. Ich habe dich bestätigt. Und du schlachtest da die ganzen Propheten. Überlass mal mir, was ich mit den Propheten mache. Schau du auf mich und hör auf, da rumzulaufen und alle abzuschlachten. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, jetzt hat sich seine Wut entladen. Die ganzen Baalspropheten sind tot. Der ist psychisch und körperlich am Ende. Können wir das nachvollziehen? Die ganze Situation, wenn wir das jetzt durchgehen, dass er und hat mit dem Ahab angefangen zu reden und dann hat er das ganze Volk und die Baalspropheten, alles hat er hier zu sich geholt auf den Berg Karmel, ja, und dann beginnt die Demonstration, du weißt nicht richtig, was wird Gott tun, wie wird er handeln, wird das alles so klappen, Bede und so, die Wege des Herrn sind unergründlich, man weiß es nicht, ja. Und der gibt sich voll hin, psychisch, ja, ist der Mann voll fertig, frustriert, dass er alleine übrig geblieben ist. Und jetzt ist er körperlich auch noch fertig. Der ist psychisch, weißt du, wie anstrengend das ist, wenn du 450 Männer umbringst mit dem Volk, was da abgeht, wie der sich ausgepowert hat, psychisch. Körperlich. Und jetzt kommt der Ahab, der König, nach Hause und erzählt seiner Frau Isebel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hat. 1. Könige 19, Abvers 2. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun. Wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Elia, morgen wirst du geschlachtet. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Und er selbst aber ging hinein in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Gib niemals auf, Elia hat aufgegeben. Warum? Er hat Gottes Wunder erlebt. Und er hat eigenmächtig gehandelt. Und wisst ihr, was so interessant ist? Gott wusste es schon vorher. Das ist mir hier so bewusst geworden. Gott wusste, er hilft diesem Elia. Und durch diesen Elia tut er Wunder. Und er wird später zum Massenmörder. Und Elia hat sich vollkommen überfordert, weil er den Blick von Gott abgewandt hat, hat seine Wut gelebt. Und jetzt kommt eine Drohung und der Mann ist am Ende. Er ist einfach kaputt. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ich bin alleine. Und diese Isebel, die wird jetzt natürlich, ja, weiß ich, wie viele Männer schicken und ich habe keine Chance. Ich bin am Ende. Er hat den Blick nicht mehr auf Gott gerichtet. Merkt ihr das? Gott ist weg. Und deshalb sagt er, weil er kein Vertrauen mehr zu Gott hat, obwohl er das Wunder erlebt hat, obwohl er diese ganzen Wunder vorher erlebt hat. Er hat kein Vertrauen mehr. Und sieht nur noch, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und dann schickt er noch seinen Knecht, seinen Burschen, schickt er auch noch weg und legt sich hin und will sterben. Kennst du das, wenn du sagst, mir geht es so schlecht, ich will auch nicht mehr reden? Und andere kommen und sagen, Mensch, hier, komm her, ja, lass uns reden. Und du sagst, nee. Ich will nicht mehr reden über die Sache, ich kann nicht mehr darüber reden, weil es ist hoffnungslos. Ich will nur noch eins, Herr. Ich will sterben, weil ich bin auch nicht besser wie meine Vorfahren, wie meine Väter. Wisst ihr, ihr Lieben, und was ich so fantastisch finde, ist, Gott ist treu. Gott sieht ihn. Gott hat einen Plan für sein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ist dir das klar? Egal wie du jetzt über deine Lebenssituation denkst. Gott hat einen Plan für dein Leben und er kannte dich, bevor du geboren warst, und er kennt den letzten Atemzug. Und er lässt dich niemals alleine, auch wenn du noch so versagt hast. Und wenn du jetzt herkommst und sagst, meine, wenn du wüsstest, was in meinem Leben schon alles abgegangen ist und wie ich hier sitze, ja, was ist Sünde in meinem Leben? Dann guck dir den Elia an. Schon mal 450 Menschen umgebracht? Weißt du? Ich finde das doch so fantastisch, dass das hier in der Bibel steht. Ey, da können wir aufstehen und sagen, also, so schlimm bin ich dann doch nicht. Ja. Du kannst mit deinen Dingen zu Gott kommen. Egal, was in deinem Leben abging. Und jetzt guckt mal, wie Gott auch das menschliche Bedürfnis sieht. Ihm ist ja alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er könnte jetzt ja, wer weiß was tun mit diesem Elia. Jetzt steht in Vers 7, Kapitel 19, Vers 7. Und siehe, er war jetzt im Ginsterstrauch, sagte, ich will sterben. Und siehe, Vers 5, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Wie menschlich. Ey, du bist kaputt, psychisch, körperlich, du liegst da, willst sterben. Jetzt kommen keine guten Ratschläge, keine großen Wunder. Das Wunder ist, dass ein Engel kommt und sagt, hier, jetzt werd mal wach, du musst jetzt mal essen. Du bist ein Mensch. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Kannst du dir vorstellen, wie kaputt er war? Und er registriert das irgendwie gar nicht so, oh, da ist ja irgendwie, ist da so ein heißer Stein und so ein schöner gebackener Brotfladen. Stell dir mal vor, du bist wach und neben dir in der Wüste findest du sowas. Dann wärst du, ne, rein menschlich gesehen hellwach und würdest sagen, was ist das denn hier? Aber der war so kaputt, der war so fertig, ja, dass er und hat dann gegessen und hat gesagt, ja, ist ja gut, ja, jetzt habe ich was, und dann hat er weiter geschlafen. Und wisst ihr? Und dann schlief er wieder. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und wisst ihr, Lieben, jetzt ist ja wieder so ein Wunder passiert, dass hier zweimal der Engel kommt, ja, und sagt hier, es, ja, und du bekommst jetzt hier Engelsnahrung und dann hast du wieder Kraft weiterzugehen, du stirbst nicht. Und wisst ihr was? Dann habe ich gedacht, das erste Mal, ich kenne die Geschichte, ne? Erste Mal habe ich gedacht, warum geht dieser Elia jetzt, obwohl er und hat so eine Engelsnahrung bekommen, warum marschiert er ohne Unterbrechung 40 Tage und 40 Nächte? Warum lässt er sich nicht Zeit für 80 Tage? Merkst du, das ist also eine Mentalitätsgeschichte, oder? Jetzt geht er wieder los, ja, so radikal. Und er marschiert und keine Pause. Er hätte doch gehen können, Tag Pause. Tag gehen, Tag Pause. Nein, wieder dieses Radikale, ja. So, und dann kommt er auf diesen Berg Horeb nach 40 Tagen und Nächten, die er marschiert ist. Und dann geht er in eine Höhle und bleibt dort über Nacht. Und jetzt hör. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Also du erlebst das hier alles und du marschierst 40 Tage und 40 Nächte und dann bist du auf diesem Gottesberg und dann gehst du in irgendeine Höhle und willst wieder deine Ruhe und dann kommt Gott und sagt, Elia, übrigens, was machst du jetzt hier? Es hat alles seinen Sinn. Natürlich wusste Gott, was er da wollte, warum er da war. Und was sagt Elia? Elia sagt, Vers 10, er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir jetzt das Leben zu nehmen. Warum fragt Gott das? Dass er seinen ganzen Frust alles rauslassen kann. Er kennt den Elia, er kennt dich. Lass deinen Frust raus. Ich kenne so viele Menschen, die mir sagen, Amen, ja, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich habe Gott angeklagt. Er liebt es. Er kommt jetzt mit dieser Fragestellung zu Elia, weil er möchte, dass Elia das rauslässt. Und ihr Lieben, dann sagt Gott, Elia, pass mal auf, jetzt komm mal aus dieser Höhle raus, ja, und dann werde ich dir begegnen. Und das ist wieder, was der erlebt, der Mann. Dann kommt Gott in einen großen, starken Wind. Die Berge wurden zerrissen, die Felsen zerbrachen und der Herr war aber nicht da drin. Ich meine, wir müssen das immer vorstellen, was das heißt. Dass Gott sagt, so, jetzt stehst du jetzt, pass mal auf, was passiert. Und plötzlich kommt ein Wind, ey, und um dich herum, ja, da ist richtig Wallung, ja, und die Berge zerreißen. Und dann kommt Gott und bringt nach dem Wind ein Erdbeben. Es geht richtig zur Sache. Aber auch da ist Gott nicht zu finden. Dann bringt er ein Feuer. Auch da erlebt er Gott nicht. Und dann kommt so ein sanftes Säuseln. Und Gott sprach zu ihm, was meinst du, was Gott sagt zu Elia? Elia, was willst du hier? Was willst du hier? Wieder! Elia, warum bist du hier? Was sagt Elia? Genau wie beim ersten Mal. Herr, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, für dich. Und die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, ja, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Zweite Mal. Wieder den Frust rausgelassen. Weißt du, was der für eine Wut hatte? Und Gott sagt nicht, das darfst du nicht. Du musst immer lieb und brav sein. Du bist doch ein Gottesmann. Nein, er sagt, komm, lass es raus, du bist ein Mensch. Hau rein. Und als das alles bei ihm raus war, da heißt es in Vers 18, übrigens, Elia, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Jetzt hört er, boah, es sind noch 7000 Propheten da, ich bin doch nicht alleine. Gott hat einen ganz anderen Überblick über dein Leben. Die Predigt heute soll ganz neu dich wachrütteln in dem, wie du das alles siehst und dein Leben bewertest. Für ihn ist nichts unmöglich und es gibt in deinem Leben keine Überraschung für Gott. Er sieht dich, er kennt dich und er kommt mit dir ans Ziel. Amen. Ihr Lieben, deshalb bleibt dran. Und dann kriegt der Elia einen Auftrag. Er soll wieder zurückgehen und dann soll er unter anderem, könnt ihr den nachlesen, 1. Könige 19, dann soll er unter anderem Elisa segnen, seinen Nachfolger. Und dieser Elia abschließend, dieser Elia, müssen wir uns überlegen, ja, der so versagt hat, der so depressiv war, der so am Ende war, der so viel Schuld auf sich geladen hat, indem er die ganzen Jungs da umbringt. Gott, ja, sieht sein Herz an und Elia kam immer wieder zu ihm. Und David, König David, ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil der König David bei allem Versagen immer wieder zu Gott kam. Ein Elia genauso. Und es gibt nur drei in der Bibel, die entrückt wurden und nicht starben. Mit dem Sterben müssen wir ein bisschen differenzieren. Ja? Es ist ein Henoch, der entrückt wurde. Es ist ein Elia, der entrückt wurde. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elisa und Elia von Gilgal hinweg. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Diese Gnade für diesen Mann? Gottes Gedanken sind viel höher und besser als unsere Gedanken, richtig? Lasst uns nicht urteilen. Lasst uns auf den Herrn sehen. Das war der zweite. Und dann wurde noch Jesus auch fuhr gen Himmel auf und wurde entrückt. Aber Jesus starb. Ihr Lieben, und darüber könnte ich jetzt eine Predigt halten, was das bedeutet, dass der Sohn Gottes in diese Welt kam, wurde Mensch. Und der starb, bevor er entrückt wurde und gen Himmel fuhr. Das waren die drei. Aber es gibt noch eine Menschengruppe, die entrückt werden. Nummer vier, das sind vielleicht wir. Indem Jesus kommt und wir werden entrückt. Das ist die lebendige Hoffnung, ihr Lieben. Aber entscheidend ist, dass wir auf ihn sehen. Und Abschließend möchte ich euch jetzt noch euch in die Praxis hineinführen, was das hier für uns bedeutet mit diesem Elia und das, was wir heute gesehen haben. Mein Vater, mein leiblicher Vater, der Ernst, 2018 gestorben mit 87 Jahren. Mein Vater Ernst, solange ich lebe, von Kindheit an hat er immer 16 Stunden gearbeitet in seiner Backstube, selbstständig, Bäckerei, immer 16 Stunden. Er wurde 60 und ich ging zu ihm hin und sagte, Papa, du kannst nicht mehr, deine Kraft lässt nach. Du kannst die 16 Stunden nicht mehr arbeiten, das kriegst du nicht mehr hin. Und er sagte, doch, mache ich. Ich habe eine andere Einschätzung gehabt. Der Leidende vom Gesundheitsamt, der Arzt, ging bei uns in die Gemeinde und kam aus Hammershausen, kleiner Ort, 700 Einwohner. Und ich rufe diesen Mann an, leider vom Gesundheitsamt, und sage, hier Ingo, pass auf. Ich habe die Einschätzung, das dauert mit meinem Vater nicht mehr so lang. Das schafft er alles nicht mehr. Und der müsste eigentlich jetzt aufhören, Rente gehen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist ja falsche Welt, ja. Da kommt er leider vom Gesundheitsamt zu meinem Vater, setzt sich in die Küche. Der Leider sitzt da, mein Vater gegenüber, ich in der Mitte. Ich sehe das heute noch. Also wie viele Menschen stellen Anträge beim Gesundheitsamt, dass sie da irgendwie und können in Rente und wie auch immer in Frührente, ja. Mein Vater hat jetzt hier den vom Gesundheitsamt den Leiter da sitzen und der sagt, Ernst, pass auf, ja, ich wohne da oben auf der Hart, ich sehe immer schon Licht um 11 Uhr abends, ja, ich weiß, was du geleistet hast, ich unterstütze dich, dass du aufhören kannst. Und mein Vater sagt, nö, ich mach weiter. Dann dauert es ein Jahr etwa und mein Vater hatte den ersten Nervenzusammenbruch. Und mit 63 fiel er das zweite Mal um, lag da und sagte die ersten Worte, jetzt ist es fertig. Er lag da, er wusste, jetzt ist fertig. 63. Und jetzt, was Elia betrifft und was wir daraus lernen, ist, ja, Gott ist da. Er war immer ein Beter. Bevor der anfing, in die Backstube zu gehen, hat er eine Stunde gebetet, Bibel gelesen. Er hat Gott geliebt, ja. Aber da war sein Wille. Und sein Wille hat ihn dahin gebracht. Und Gott macht trotzdem Gutes draus, indem mein Vater mit 63 bis 87 und sitzt da in seinem Sessel und ist Beter. Und dadurch ist unheimlich viel Segen geflossen. Das sind wir, meine Schwestern Ruth und Inge und ich sind also total davon überzeugt. Da ist Segen geflossen durch das, was mein Vater da gemacht hat. Aber, ihr Lieben, die menschliche Konsequenz war, die Psyche war kaputt. Der konnte kein Fernsehen mehr gucken oder irgendetwas, dass die Bilder waren zu schnell. Der konnte nur noch da sitzen und war fertig. Das sind die menschlichen Konsequenzen. Ihr Lieben, ich bin und stehe jetzt hier und bin 63. Wie mein Vater, ja. Und ich habe jetzt noch mal so darüber nachgedacht und habe gedacht, wisst ihr was? Ich will daraus lernen. Und ich habe die letzten Jahre und überhaupt die letzten Jahrzehnte, ich habe auch viel, viel Stress gehabt und ich war jetzt hier vor 2 Wochen auch total kaputt und habe gedacht, ich höre auf, ja. Ich kann nicht mehr. Und dann habe ich jetzt eine Woche Pause gehabt und habe gesagt, Herr, weißt du was, das geht so nicht, ja. Und ich habe Ruhe gehabt und bin in die Ruhe und habe ihn gefragt, ja. Und das ist so in meinem Herzen und das ist für mich ganz klar, dass Gott sagt, Männer, kümmere dich um Predigen. Kümmere dich darum, dass das mein Wort weitergegeben wird und hör auf, ja, aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und darüber hinaus Menschen, ja, zu bekleiden und Telefonberatung machen und, ja. Das saugt dich aus, das nimmt dir die Kraft. Kümmere dich um die Arche, kümmere dich um Predigen, pastorale Aufgaben wie Beerdigen, Taufe, Trauung und so weiter und dann ist gut. Und sofort hast du Kraft, sofort geht's dir besser, aber du musst dich abgrenzen. Gerade heute, ja, 3, die sich bei mir melden, die sagen, aber du kannst doch nicht. Doch, kann ich. Ich kann jetzt die Grenze setzen. Ich werde mit dir jetzt keine Stunde telefonieren. Ich mach's nicht. Das ist hart, ja. Aber deshalb ist so wichtig, ihr Lieben, in die Ruhe zu gehen, den Willen Gottes zu erkennen und dann führt er und dann gehst du nämlich nicht so in eine Situation, wo du sagst, und jetzt gebe ich auf und ich kann nicht mehr, ja, sondern gib niemals auf, sondern geh in die Ruhe Gottes und er ist bei dir und er stärkt dich. Und dann gehst du nicht so in die Depression wie ein Elia, der eigenmächtig da handelt, ja, bei diesen Baalsjungen, sondern sieh auf den Herrn und bleib in der Ruhe, führe ein Gebetsleben, fülle dich mit Gottes Wort und dann wirst du immer wieder merken, wie er kommt und du sagen kannst, ich gebe nicht auf. Amen. Lasst uns aufstehen und dann bete ich noch um den Segen unseres Herrn. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns seinen tiefen Frieden. Amen. Ich wünsche allen und auch im Ermutigungskanal, dass die Predigt wirklich richtig Segen bringt und ja, du einfach merkst, der Herr ist da und ich bin geborgen in ihm. Alles Liebe, euer Männer.